Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid bei unserer zweiten Einheit zur Genesis-Reihe. Auch online freut mich für jeden, der eingeschaltet hat. Wir haben ja damit begonnen, das erste Kapitel im Buch Mose miteinander zu betrachten. Und wir haben dabei festgestellt, der Text dort in 1. Mose Kapitel 1 lebt ganz bewusst von Wiederholungen. Immer und immer wieder werden hier Dinge wiederholt. Und ich konnte zwar nur einige Dinge erklären, aber ich glaube, wir haben zusammen entdeckt, Gott möchte uns Raum zum Leben schenken. Das ist das große Anliegen von Kapitel 1. Raum zum Leben heißt, in der Gegenwart Gottes aufzublühen. Er hat uns so viel Platz gegeben, so viel Geniales geschaffen, damit wir wirklich Raum zum Leben haben. Bei Gott und in der Ruhe, die er schenkt, so haben wir es letztes Mal festgestellt, findet die gesamte Schöpfung zu ihrer Vollendung. Dieses Thema ist in Gottes Wort nicht ein Randthema und ich möchte es einfach nochmal kurz aufzeigen. Es ist in der Schöpfungsordnung verankert, durchzieht auch das Alte Testament und findet seine Vollendung dann in der Ewigkeit. Schon in 3. Mose 26, 12 sagt Gott Folgendes zu seinem Volk: Ich will bei euch leben und euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Das ist die sogenannte Bundesformel, die sehr deutlich macht, was ist das Kernanliegen vom lebendigen Gott. Und genau diesen Vers greift die Offenbarung nochmal auf in Kapitel 21, 3, wo steht: Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern, und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Heimat für eine Ewigkeit, Raum, um bei Gott zu leben, das ist Gottes Gedanke. Die Frage ist aber, wozu hat er uns jetzt geschaffen? Was ist unsere Bestimmung, der Zweck? Wie füllen wir den Raum, in den Gott uns gestellt hat? Und da kommen wir jetzt zur zweiten Einheit, wo wir in das erste und zweite Kapitel nochmal eintauchen. Und ich lese uns heute ein paar Verse nochmal aus Kapitel 1, 1. Mose Kapitel 1, die Verse 26 bis 31 und dann noch aus Kapitel 2, die Verse 4, ab Vers 4 bis Vers 18. 1. Mose Kapitel 1, 26 bis 31. Und Gott sagte: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel unter den Himmeln, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf Erden kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sagte zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch. Füllt die Erde, macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel unter den Himmeln und über alle Kriechtiere auf dem Erdboden. Und Gott sagte: Seht, ich habe euch alles Kraut, das Samen trägt, auf der ganzen Erde, alle Bäume mit Früchten, die Samen tragen, zu eurer Speise gegeben. Und alle Tiere auf Erden, alle Vögel unter den Himmeln und allen Kriechtieren, die auf der Erde leben, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und sehe, es war sehr gut. Und jetzt noch Kapitel 2, die Verse 4 bis 18. So entstanden die Himmel und die Erde, als sie geschaffen wurde, zu der Zeit, als Gott der Herr Erde und Himmel machte. Noch waren keine Feldsträucher auf der Erde, und all das Kraut auf dem Feld war noch nicht gewachsen, und keine Pflanze hatte gekeimt, denn Gott der Herr hat es noch nicht regnen lassen auf Erden, und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Aber ein Nebel stieg von der Erde auf und befeuchtete den gesamten Erdboden. Und Gott, der Herr, machte den Menschen aus Staub vom Erdboden und er blies den Atem des Lebens in seine Nase. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und setzte dorthin den Menschen, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde sprießen, schön anzusehen und gut zur Nahrung. In der Mitte des Gartens wuchsen der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, um ihn zu bebauen und zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen, sagte, von jedem Baum im Garten darfst du jederzeit essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, an dem du davon isst, wirst du gewiss sterben. Und Gott, der Herr, sagte, es ist nicht gut, dass der Mann allein ist. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die zu ihm passt. Soweit aus Gottes Wort. Ja, wir haben es beim Lesen vermutlich gemerkt, zu jeder Aussage im ersten Teil gibt es eine Aussage ähnlich im zweiten Teil. Und es ist nicht so, wie manche denken, dass es hier eine zweite Schöpfungsgeschichte gibt, sondern es ist ganz ähnlich wie beim Film, dass vielleicht nochmal aus einer anderen Perspektive gefilmt wird oder so herangezoomt wird und man das Geschehen nochmal ganz pointiert oder fokussiert betrachtet. Beginnen wir mit Vers 26 und 27, wo wir haben, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Und dann Vers 27, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Was bedeutet es für dich, im Bild Gottes geschaffen zu sein? Ich habe euch heute ein Bild mitgebracht von Gott, darf ich es euch zeigen? Vielleicht hat jetzt jemand Bauch und sagt, hey, halt, das darf man ja gar nicht. Ein Bild von Gott verstößt man gegen das zweite Gebot, du sollst dir kein Gottesbild machen. Die Frage ist aber, warum sollen wir uns kein Bild machen? Und ich würde es heute mal so beantworten, weil es schon eines gibt. Und das möchte ich uns zeigen. Und Gott sagte, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich. Im Bild Gottes geschaffen, das heißt, du und ich, wir sind geschaffen im Bild Gottes. Und jetzt sagst du vielleicht, hey, das kann doch nicht sein. Nicht mit dieser Nase, nicht mit diesem langen Hals oder nicht mit diesem Körper, nicht mit diesem Charakter. Und dennoch sagt Gott, wir sind geschaffen in seinem Bild. Ich glaube, das Problem ist, wir leben heute in einer Zeit, wo dieses Bild Gottes sehr, sehr stark eingeschränkt wird auf ganz gewisse Merkmale. Ich habe zu Hause mal KI gebeten, mir ein Bild von einer schönen Frau zu machen. Ich habe euch eines davon dabei, das Ergebnis. Und wenn man das so anschaut, muss man sich doch die Frage stellen, ja, warum diese Haarfarbe, warum schlank und so weiter? Wie ist es mit anderer Hautfarbe? Wie ist es mit Personen, die ganz anders gebaut sind? Ich glaube, wir merken hier, wie sehr KI einschränkt auf den Mainstream, auf das, was Leute heute so denken, was Schönheit ausmacht. Der Fokus heute richtet sich ganz enorm auf ein Individuum, auf ein Ideal, das ausgrenzt und eigentlich oft doch keinen Raum lässt für eine ergänzende Vielfalt, einengend, nicht so wie Gott gedacht hat, Raum zum Leben. Wir sprechen heute von sexy sein zum Beispiel, aber sind wir ehrlich, ist es nicht eine Reduktion auf den Körper? Wir kämpfen um Titel und Posten und wir gönnen einander nichts. Aber als Gott uns schuf, da hat er eine Weite im Blick gehabt, die mich persönlich immer wieder fasziniert. Zumindest eines macht der Bibeltext sehr deutlich, das hier, das ist nicht das gesamte Bild von Gott. Sonst würde hier stehen und Gott, lasst mich einen Menschen machen, mir ähnlich, und so schuf Gott den Mann. Oder wenn die Frau reinguckt, die Frau. Das Abbild Gottes ist nicht der Mann, tut mir leid, liebe Männer. Aber Frauen, bevor ihr euch zu schnell freut, auch nicht die Frau. In Vers 26 steht, lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Wie deutlich wird hier, dass Gott aus wir besteht. Vater, Sohn und Heiliger Geist, lasst uns Menschen machen. Einer, der vollkommen in Beziehung agiert. Er lebt in einer vollen Verbundenheit zwischen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die sich so genial ergänzen, dass man wirklich eine Einheit erlebt. Und damit gibt er uns zu verstehen, was ihn ausmacht. Eine Liebe, die Grenzen überwindet und eine ergänzende Einheit darstellt. Im Bild Gottes zu leben, ist deshalb nicht in erster Linie ein Bild, das mit meinem Körperlichen zu tun hat, sondern die Art und Weise, wie Gott Beziehung lebt. Und das ist der Grund, warum Gott uns als Mann und Frau geschaffen hat. Weil wir nicht unterschiedlicher sein können und uns so einzigartig ergänzen. Ich glaube, wir merken hier in der Schöpfungsgeschichte, Gott hat dich und mich ergänzungswürdig geschaffen. Und das heißt nicht, dass wir erst die Ehe brauchen, um das zu leben, sondern dort, wo wir Hilfe annehmen, aber auch Hilfe geben, leben wir so, dass wir uns ergänzen. Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, wie gut wäre es, wenn wir hier wieder zurück zu unseren Wurzeln gehen würden und erkennen wir sind ergänzungswürdig. Ich brauche den Nächsten und er braucht mich. Hier finden wir eine Schönheit, die uns auch nicht auf unseren Körper reduziert, sondern von Gott kommt, im Bild Gottes, weil Gott uns so gewollt hat und jubelt über uns. Hier wäre noch sehr viel zu sagen, doch im Bild Gottes erschaffen hat für uns heute nicht mehr diese eine Bedeutung, die oft auch für die Leute damals wirklich bedeutsam war. In der Antike war dieser Begriff Abbild oft anders belegt wie für uns heute. Ich mache es an diesem Bild hier deutlich. Wenn damals jemand ein Abbild von Gott gemacht hat, hat er sich so eine Figur hier in sein Zimmer gestellt. Oder heute wird man das so tun. Und denen war klar, das ist nicht Gott selber in unserer Wohnung, sondern das ist ein Abbild von dem Gott, den man nicht sieht. Und damit ein Repräsentant ihres Gottes. Und wir merken, wie anders ist hier Gottes Wort. Sie wählt dich und mich als Repräsentanten Gottes. Nicht irgendwie Götzenfigur, sondern wir als Menschen, die Gott repräsentieren. Das ist seine Berufung für dich und mich, Repräsentant des lebendigen Gottes zu sein. Repräsentanten, das sind nicht nur Tanten, sondern Onkels, Großeltern, Väter, Mütter, Kinder, die die Art Gottes, wie er eben lebt, hier auf der Erde darstellen. Gott stellt dich und mich als Stellvertreter von ihm hier auf dieser Erde. Und so schenkt uns der lebendige Gott einen großartigen Raum, um zu leben. Raum, um auch Gott und seine Art hier auf dieser Erde zu repräsentieren. Und damit wird unser Text schon mal sehr, sehr persönlich, denn er stellt uns wieder vor eine ganz zentrale Frage. Was sehen Menschen, wenn sie uns beobachten? Repräsentanten Gottes oder Menschen, die einfach ihr Ding machen? Befreite Herrscher, die Gottes Art verkörpern oder Beherrschte, die gefangen sind? In unserem Text taucht hier noch der Begriff Bebauen und Bewahren auf. Das wäre auch noch eine Predigt wert, aber heute gehen wir weiter und wir wollen noch mal zum Vers 27, dort lesen wir, so schuf Gott den Menschen. Und dann in Kapitel 2, Vers 7 wird es noch mal detailliert beschrieben. Und Gott, der Herr, machte den Menschen aus Staub vom Erdboden und er blies den Atem des Lebens in seine Nase. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Ich finde es richtig, echt krass und eindrücklich. Gott selber legt Hand an, als er uns geschaffen hat. Aber schaut nicht mal, das ist das Besondere, das uns unterscheidet. Das macht er auch beim Tier, Vers 19, könnt ihr das nachlesen. Die Frage ist, was unterscheidet jetzt den Menschen vom Tier? Ist der Mensch einfach nur ein weiterentwickeltes Tier, wie es die Evolutionslehre darstellt? Werden wir vielleicht in Zukunft mal ersetzt, zum Beispiel durch intelligente Roboter? Ich habe kürzlich einen guten Freund von mir mit ihm ausgetauscht. Er ist Experte von KI, von dieser künstlichen Intelligenz. Und seine Antwort, die hat mich echt begeistert, hat gesagt, wer an das biblische Menschenbild glaubt, muss keine Angst haben, dass die KI uns mal überholt. Warum? Nicht, weil unser Körper uns vollkommen ausmacht. Nicht, weil wir so tolle Dinge leisten können und auch Dinge tun können. Nein, es ist was ganz anderes. In uns weht der Atem Gottes. Er hat sein Leben in uns eingehaucht. Dieses Wort, das hier für Seele verwendet wird, kommt dem Wort, das wir heute für Kehle verwenden, sehr nahe, oder auch Rache. Rachen bedeutet, hier ist nicht in erster Linie unsere sterbliche Seele gemeint, sondern eher die Psyche, das Gemüt, also die Seele im Sinne der Psychologie. Und dieses Wort taucht 700 Mal etwa, so ungefähr im Alten Testament auf und macht deutlich, wir sind grundlegend geschaffen als emotional bedürftige Wesen. Menschen mit Gefühle, Bedürfnisse, und so werden wir eine lebendige Seele. Psalm 42, 2 macht diesen Gedanken sehr deutlich. Da steht, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Kehle, hier steht Seele, nach dir, o Gott. Diese Bedürftigkeit ist in uns gelegt. Und ich glaube auch, wir als Christen neigen nicht selten dazu, es einfach auszublenden, wegzuschieben, zu unterdrücken, meine Bedürfnisse einfach zu ignorieren oder einfach nicht ernst zu nehmen. Aber wenn Gott uns so geschaffen hat, dann zeigt uns gerade die Psalmen, dass dort, wo ich meine Bedürfnisse Gott bringe, er in der Lage ist, als mein Schöpfer meine Bedürfnisse zu füllen. Wie deutlich wird hier schon in der Schöpfungsgeschichte, dass es entscheidend ist, wie ich mit meiner Gefühlswelt umgehe. Ich kann sie verneinen, ich kann sie unterdrücken, ich kann sie ausblenden, ich kann in mich hineinfressen, ich kann Dinge an andere herauslassen. Gottes Wort zeigt uns den Weg. Wenn wir zu dem kommen, der uns geschaffen hat, dann erleben wir wirklich Raum zum Leben. Ich glaube, wir merken genau an dieser Stelle, dass in uns wie so ein Loch ist. Ein Loch, wo uns irgendwas abhanden gekommen ist. Und hier beschreibt Galater 5, 19 und 21 sehr eindrücklich, was passiert mit uns, wenn wir unsere Seele nicht mehr an Gott binden. Ich lese es mal vor, das sind recht dramatische Worte, aber sie bringen auf den Punkt, was uns abhanden kommt, wenn Gott nicht mehr dieses Loch füllen darf. Was ein von Selbstsucht getriebenes Leben hervorbringt, ist ja unübersehbar. Das sind Lebensweisen wie sexuelle Fehlverhalten, Unreinheiten, Zügellosigkeit, Verehrung falscher Götter, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutanfälle, Egoismus, Streitereien, Trennungen, Neiderei, Besäufnisse, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich glaube, erstmal enorm erschreckend, aber die Begriffe machen deutlich, wir werden Getriebene, wenn wir nicht mehr von Gott her unsere Bedürfnisse stillen lassen, wenn wir nicht mehr dankbar von ihm nehmen und freudig und aus seiner Hand empfangen und genießen. Dann verehren wir das Geschaffene statt den Schöpfer. Das Maß geht uns verloren, weil wir von der Gier angetrieben werden. Und damit merken wir, was passiert ist mit uns. Im Bild gesprochen ist der Spiegel zerbrochen. Wir spiegeln durch unser Leben nicht mehr die Herrlichkeit Gottes. Bei Gott finden wir all das, was gerade in Galater beschrieben wurde, nicht. Er ist gütig und freundlich. Er kennt keine Unbeherrschtheit, bei ihm gibt es keine Ausbeutung. Es ist, als wäre uns der Odem verloren gegangen, als wären wir nur noch eine Hülle. Und hier merken wir, wir benötigen wieder so eine göttliche Wiederbelebung. Und hier hat mich in der Vorbereitung fasziniert, dass in der Schöpfungsordnung schon eine Linie vorgezeigt wird, die dann bis ins Neue Testament hineinragt und uns sagt, ja, genau diesen Weg geht jetzt Gott. Als wir gefallen sind, ging im Bild gesprochen wie so eine Antenne in uns kaputt. Eine Antenne, wo Gott uns eben empfänglich gemacht hat als lebendige Seele. Menschen, die empfänglich sind, um mit Gott in Verbindung zu treten. Wie finden wir zurück in die Berufung Gottes? In Jesus und durch seinen Heiligen Geist passiert genau dieses Wunder. Der Heilige Geist war nämlich schon ganz am Anfang bei der Schöpfung da, über dem Chaos. Das haben wir im ersten Teil gesehen. Und im Hebräischen steht dort in Kapitel 1, Vers 2 das Wort Ruach für den Heiligen Geist. Das bedeutet Odem, Hauch. Und wir merken, das ist ganz ähnlich wie in 2,7. Wenn Gott hier den Menschen seinen Atem einhaucht, heißt es nicht, dass wir den Heiligen Geist bekommen, aber eben diese Antenne. Wir werden empfänglich, wir können mit Gott kommunizieren, wir können mit ihm reden und das unterscheidet uns zentral wiederum vom Tier. Durch den Sündenfall zerbricht hier was. Es geht kaputt. Wie sehr benötigen wir wieder eine Belebung Gottes. Und hier gibt es ein wunderschönes Bild in Hesekiel Kapitel 37. Da wird in einer eindrücklichen Vision beschrieben, wie Hesekiel so sieht lauter Totengebeine. Und plötzlich kommt Leben in sie, weil Gott spricht sein Wort, trifft diese Knochen und sie kommen ins Leben. Und jetzt gibt es hier eine Vorschattierung auf das, was durch Pfingsten geschehen ist. Ich lese mal Vers 14. Und ich gebe meinen Geist in euch, dass ihr lebt, und werde euch in euer Land setzen, und ihr werdet erkennen, dass ich, der Herr, geredet und es getan habe, spricht der Herr. Als diese Vision weitergeht, merkt Hesekiel plötzlich, dass Gott nochmal spricht und sein Geist geht in diese Knochen, die jetzt Muskeln und Fasern haben, und göttliches Leben entsteht. Und es wird hier auf das Wunder gedeutet, dass der Heilige Geist eben in Pfingsten auch wieder in unser Leben kommt. Kurz bevor Jesus in den Himmel ging, da hat er symbolisch eine Handlung vollbracht. Ich lese es aus Johannes 20, 22. Und da er das gesagt hatte, blies er sie an und sprach zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Und dann kommt Pfingsten, es weht ein Wind und dieser Ruach Gottes, dieser Geist Gottes geht in diese Jünger und sie erleben neues Leben aus der Verbindung mit dem allmächtigen Gott. Ja, Römer 8, Vers 11 macht deutlich, das gilt auch uns, wo wir Jesus aufnehmen, kommt sein Heiliger Geist in unser Leben und das Wunder passiert, was hier steht, ist der Geist Gottes in euch, so wird Gott, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, auch euren vergänglichen Körper lebendig machen. Sein Geist wohnt in euch. Ja, durch Jesus ist dieses Wunder passiert. Und der Heilige Geist tritt in unsere Lehre und erfüllt uns und macht uns wieder zu Menschen, die das wahre Bild Gottes darstellen können. Ich möchte es vorlesen aus 2. Korinther 3, 17 bis 18, da steht, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir immer mehr ihm ähnlich werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Der Heilige Geist macht dieses große Wunder, dass wir wieder das Bild Gottes leben können. Mehr und mehr so verwandelt wie der wahre Mensch, nämlich Jesus Christus. Das Erste, was passiert, wenn der Heilige Geist in unser Leben tritt, wir erleben eine Freiheit, die einzigartig ist. Raum zum Leben in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Wir finden Ruhe. Augustinus hat es sehr treffend formuliert. Er hat folgendes Zitat geprägt. Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet bei Gott. Dann werden wir in die Stellung zurückgeführt. Wir werden wieder Repräsentanten Gottes hier auf dieser Erde. Und dann ist es Gottes guter Geist, der die Art von Jesus zum Vorschein bringt. Das steht in Galater 5, 22. Der Geist Gottes bringt in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue. Eben diese Eigenschaften des lebendigen Gottes. Unser Herz findet zur Ruhe bei Gott. Und jetzt erwachsen hier diese Früchte des Geistes, die sein Wesen verkörpern. Die Frage ist, was ist unsere Aufgabe? Eigentlich ganz einfach und doch so herausfordernd immer wieder. Wir öffnen Jesus unser Herz. Und dort, wo Jesus kommt, kommt auch sein Heiliger Geist. Und je mehr wir uns öffnen, desto mehr Raum bekommt dieser Geist und wirkt in uns genau diese wunderbaren Früchte. Wirkt der Heilige Geist noch heute? Das ist vielleicht eine Frage, die uns immer wieder beschäftigt. Und ja, er wirkt wirklich mit einer Kraft, die Unglaubliche schafft, und doch mit einer Sanftheit und mit einer Geduld, die mich immer wieder fasziniert. Mich hat vor kurzem diese Geschichte von Macheten-Mike begeistert. Dieser Macheten-Mike war jemand, der hat es eigentlich geliebt, Menschen zu ärgern, zu quälen. Er war bekannt für seine oft auch grausame Art. Er hat Menschen auch verletzt mit der Machete. Er führte ein gewalttätiges Leben, geprägt von Kriminalität und so weiter. Aber interessanterweise lag in seiner Wohnung eine aufgeschlagene Bibel. Er fand es irgendwie cool, das war wie so eine Deko für ihn. Und eines Tages beginnt Gottes Geist in ihm zu wirken. Und dieses verstaubte Bibelbuch fasziniert ihn so sehr, dass es holt und beginnt darin zu lesen. Er beginnt im Alten Testament, irgendwie ist es schwierig für ihn, das zu verstehen. Er legt es wieder weg. Aber mit der Zeit fängt er im Neuen Testament an und Gott begegnet ihm auf so eine geniale Art, dass dieser Mann verändert wird. Er beginnt sich Jesus zu öffnen und der Geist Gottes tut diesen brutalen Mann zu jemandem verwandeln, der bereit ist, zu seinen Mitmenschen zu gehen und zu sagen, ich bitte euch um Vergebung. Jesus verändert den Macheten-Mike zum Mann, der die Art von Jesus hier verkörpert. Eine zweite Person, die mich auch sehr angesprochen hat, ist Volker Halfmann. Er ist aufgewachsen im christlichen Elternhaus. Er litt aber seit seiner Kindheit an Zwangsstörungen. Und dann wird er Pastor, aber er beginnt Alkohol zu trinken, er beginnt seine Frau anzulügen, er leidet unter Zwangsstörungen und er muss in die Psychiatrie. Und dort in der Kapelle, da ruft er zu Jesus und Jesus beginnt in seinem Leben zu wirken und setzt wie diese Scherben zusammen und er bekommt so eine Sicht, dass Gott durch seinen Zerbruch wirklich Großes wirken möchte. Es gibt ja diese japanische Kunst, Kintsugi, wo aus Scherben so Kunstwerke gemacht werden. Und genau das ist für ihn wie so ein Bild geworden, dass Gott in seiner Liebe und Barmherzigkeit diese Brüche repariert. Nicht, indem er es vertuscht, sondern Schönheit veredelt und seine Defizite ihn nicht mehr bestimmen, sondern das, was Gott über ihn denkt. Gott wirkt in seinem Leben und er wird zu jemand, der ein Segen ist bis heute. Und dann wirkt dieser Geist Gottes in so einem normalen Leben wie deinem und meinem, in dem mir zum Beispiel zeigt, dass ich nicht mehr leisten muss, um Gott zu gefallen. Mir hilft zu erkennen, dass Veränderung dort geschieht, wo ich ehrlich offen bin mit meinem Herrn. Mich sanft und klar darauf hinweist, wo ich zum Beispiel lieblos bin zu meinen Kindern und meiner Frau. Wo ich vielleicht beleidigt bin und mich zurückziehe, statt meine Bedürfnisse bei Gott auszusprechen und zu stillen. Mir den Mut schenkt, auch um Vergebung zu bitten. Ja, du und ich, wir sind bedürftige Seelen, gefangen in uns, bis wir erkennen, dass der Geist Gottes in unser Dasein treten möchte und uns zu Gefäße, zu Werkzeuge machen, zu Menschen, die Repräsentanten Gottes sind. Menschen, die ihn ehren und Gottes Art zu regieren darstellen. Ich habe mich zum Schluss gefragt, sind wir als Gemeinde ein Ort, wo diese Art zum Vorschein kommt, wo wir uns hingeben dem Geist Gottes und in der ergänzten Einheit Repräsentanten Gottes sind. Wie wird es möglich? Indem wir uns anstrengend zusammenreißen, uns bemühen und abkämpfen? Nein, das ist nicht der Weg, der uns frei macht, sondern kaputt. Beim Geist Gottes entsteht Freiheit, mich hinzugeben, mich zu öffnen, Jesus Christus und zu erleben. Er kennt mich durch und durch und hat sich dennoch entschieden für mich. Er, der damals ja gesagt hat, geht mit mir einen Weg und verändert mich so, dass Gottes Art zum Vorschein kommt. So möchte ich heute dazu einladen, dass wir uns dem Geist Gottes ausliefern und merken, der, der uns geschaffen hat, ist auch der, der uns befähigt, als Menschen zu leben, die Repräsentanten Gottes sind. Dafür möchte ich noch beten. Ich danke dir, Herr Jesus, dass schon die Schöpfungsgeschichte verankert ist, dass du selber uns Leben schenkst, Raum zum Leben, ab dass dein guter Geist uns befähigt, Menschen zu sein, die Repräsentanten von dir sind. Hilf uns, nicht irgendwas schön zu spielen, sondern ehrlich zu sein vor dir und Menschen zu sein, die mit ihrem Zerbruch, mit dem Stolz, mit dem Egoismus zu dir kommen und erleben, du kannst daraus was machen, wo wir am Ende nur staunen. Danke für deine Güte. Amen.